Ich komme aus Hamburg, bin hier auch nicht groß geworden im Rheinland und bin hier dann hergezogen und habe erst in Köln gearbeitet und dann die Professur in Bonn bekommen. Ich habe in Hamburg studiert, war in Köln an der Uni, zwischendurch noch kurz in Darmstadt gewesen. Ich habe vorher immer Statistik gemacht und auch Gentrification hatte ich schon gemacht. Stadtforschung und Lebensstile habe ich gemacht. Damit war ich ziemlich breit und sehr gut in Statistik ausgewiesen. Und deshalb eben, ich schätze insbesondere wegen Statistikmethoden, weil ich da viel gemacht habe, dass ich da die Stelle bekommen habe hier in Bonn. Hier ist ein Teil des Untersuchungsgebietes. Das eine ist Deutz und das andere ist hier entlang der Mülheimer Brücke Richtung Rhein. Und die Frankfurter Straße selbst ist nicht gentrifiziert. Was da anfängt, sind die türkischen Restaurants, die Italiener, die da hinten um die Ecke sind. So sind da ein paar Straßenzüge durchaus schon gentrifiziert oder beginnen. Wir hatten gedacht, das ist mehr, aber es ist eigentlich mehr Richtung Rhein. Es ist mehr in der Richtung, südlich dieser Straße hier, Richtung Rhein. Wir haben hier Interviewer hergeschickt und die haben in 1000 Haushalten das gemacht. Und dann haben wir die noch dreimal wieder befragt. Wobei das Neue ist, dass wir eine Wohnungspanel haben. Das heißt, wir fragen jetzt nicht immer die gleichen Bewohner. Und normalerweise fährt man den Bewohner hinterher und guckt, wie sich das Leben entwickelt, der Bewohner. Aber wir gehen in die gleichen Wohnungen rein. Die Wohnung ist die Konstante, die Untersuchungseinheit. Und wenn jemand umgezogen ist, kriegen wir den neuen Mieter mit. Insofern können wir sehr viel über Mieterhöhungen sagen. Insofern wissen wir, dass die Mieterhöhungen, die regulären, in Deutz und Mülheim in den 5 Jahren zwischen 2010 und 2015 sehr moderat waren. Wenige Prozent im Durchschnitt. Gerade so im Schnitt der Inflationsrate gemäß. Da war nicht viel. Bei Modernisierung ja. Und sehr viel. Riesensprünge bei Neuvermietungen. Da haben wir Sprünge von 20, 30 und mehr Prozent im Schnitt. Pioniere waren junge Leute, in der Regel oder sehr häufig Studierende. Ganz allgemein, die zogen dann auch in diese Bereiche rein und die hatten dann diese großen Wohnungen für sich entdeckt, 70er, 80er Jahre, als Wohngemeinschaften. Und nun sind natürlich Studierende, haben alleine deutlich weniger Geld als ein Arbeiterhaushalt. Aber packen sich 3, 4 Studierende zusammen in einer Wohngemeinschaft, was ideal war für die, weil die Zimmer hatten keine hierarchische Ordnung. Das heißt, sie konnten ohne weiteres zu dritt, zu viert in so einer großen Wohnung leben. Und die waren zahlungskräftiger als die ehemaligen Bewohner, als alte Leute, als Ausländer oder auch als Arbeiter. Also waren sozusagen die ersten Eindringlinge, man spricht hier von der ersten Invasion, nachdem so das erste Einsickern war, dann kommen die Pioniere, junge Leute. Dann kommen natürlich auch für die ein Angebot. Und da kommen dann eben die ethnischen Kneipen und Restaurants, dann kommt der Türke um die Ecke, dann kommt der Grieche, der Italiener und all die Leute. Das heißt, das ganze Gebiet wird interessanter und es wird interessanter für die nächste Gruppe von Befragten, die sogenannten Gentrifier. Die Gentrifier sind etwas reicher oder einiges reicher, die gibt es in verschiedenen Versionen und die ziehen dann ins Gebiet, weil sie es attraktiv finden, die Nähe zur Stadt, die Nähe zum Restaurants und dass sie eben alles in der Nähe haben, auch die Innenstadt, die ganze Infrastruktur. Und dann kommt die nächste Stufe der Aufwertung, ja, bis hin zur letzten Stufe, dass irgendwann die anderen verdrängt werden. Dieser Verdrängungsprozess passiert in Deutschland extrem langsam. In Amerika geht sowas innerhalb von 2 Jahren. Oder auch in England. Das liegt daran, dass wir ganz andere Mietgesetze haben. Auch wenn hier sehr viel über unseren Mieterschutz und auch zu Recht geschimpft wird, verglichen mit Amerika leben wir im Paradies. Wirklich ist da ein Schutz da für die Wohnbevölkerung verglichen damit. In Amerika hat man Zeitverträge, meistens 2 Jahre und dann wird neu verhandelt. Und wenn dann der Wohnungseigentümer sagt, also das Gebiet ist jetzt super toll, muss jetzt das Dreifache zahlen. Oder ich verkaufe das jetzt zum Nächsten, dann ist vorbei. In Deutschland gibt es Mietpreisdeckel. Und jetzt dieser Deckel in Berlin ist jetzt wiederum was ganz Spezielles. Und hier darf man die Miete nicht beliebig erhöhen. Hier darf man innerhalb von 3 Jahren um 20% bis zu einer Vergleichsmiete nur erhöhen. Verkaufe ich meine Wohnung, ändert sich gar nichts am bestehenden Mietvertrag. Ich darf niemand rausschmeißen, wird es ab und zu gemacht, aber das ist eigentlich illegal. Es darf niemanden rausschmeißen aus seiner Wohnung, nur weil ich die Wohnung kaufe und da selbst rein will. Der Mietvertrag läuft, einen Augenblick diskutiert man, dass es verlängert werden soll, einen Augenblick sind es 7 Jahre weiter. 7 Jahre darf nicht auf Eigenbedarf geklagt werden. Insofern, das als Spekulationsobjekt zu nehmen, funktioniert nicht. Es findet statt, es findet aber hauptsächlich in Neubauten statt, es findet statt, wenn es verkauft wird. Und es gibt natürlich illegale Möglichkeiten der Entsorgung von Mietern. Diese Entsanierung, die war 70er bis 80er Jahre. Es gibt es nur noch vereinzelt, aber es ist hochgradig illegal. Die Wohnung ist ein geschütztes Gut, da können Sie nicht rein. Da darf auch der Vermieter nicht rein. Und wo was passiert, wo massive Mieterhöhungen sind, ist bei Neuvermietung. Das haben wir auch hier in Mülheim festgestellt, dass dann die Mieten plötzlich 20, 30 und noch mehr Prozent steigen. Das ist einfach daher, weil die Nachfrage da ist. Mülheim weniger als Deutz. Aber die Nachfrage ist riesig, weil die Leute haben es hier natürlich dicht zur Arbeitsstelle. Die wollen die Restaurants vor der Haustür, die wollen einkaufen vor der Haustür, die wollen ihre Bäcker vor der Haustür haben, ihren Schlachter und die wollen alles vor der Haustür haben. Und deshalb ist hier die Nachfrage riesig. Und deshalb gibt es hier, in Mülheim geht es noch, Deutz gibt es nicht mehr, preiswerten Wohnraum. Die Gentrification ist in Deutz in einer höheren Stufe als in Mülheim. Die eigentliche Gentrification bedeutet eigentlich, ja, ein unschönes Wort, wird ab und zu verwendet, das ist der Bevölkerungsaustausch. Gentrification kommt eigentlich aus dem Englischen, Gentry, der Rückzug des Adels in die innenstadtnahen Wohngebiete. Daher kommt das aus dem Englischen. 1964 von Ruth Glas zum ersten Mal definiert als Begriff und die hat es in London untersucht. Und da hat sie das festgestellt, früher war es so, 50er, 60er in Deutschland noch in die 70er Jahre, dass die Leute, die es sich leisten konnten, sind an den Stadtrand gezogen und haben da in ihren Häuschen gelebt. Und da standen dann stehen heute noch die ganzen Eigentumshäuser, die kleineren, ne? Und die Siedlungen, die finden sie auch hier noch. Und da sind die Leute hingezogen. Und dieser Trend hat sich umgedreht. Früher hatte man Kinder. Das ist ganz klar, man hat eine Familie gegründet und Kinder waren sofort dabei. Insbesondere jüngere Leute, Studierende. Die haben dann die Familienplanung einfach, naja gut, ich muss ja nicht mit 25 ein Kind kriegen, kann ja auch noch mit 35 eins bekommen. Dann kann ich ja immer noch Familie machen und ich sehe jetzt erstmal zu, dass ich mich im Beruf etabliere. Und was hier passiert, ist die Umwandlung, wenn Sie hier eine Wohngemeinschaft hatten und Sie haben Pioniere, die Leute haben wenig Geld. Und dann sagen wir, Sie haben BAföG 800, 900 pro Nase. Und die haben zu 40 eine Wohnung geteilt, die, was weiß ich, 1500 kostet, was ohne weiteres möglich ist. Ja, jetzt haben Sie studiert, jetzt haben Sie Examen und ein oder zwei von denen haben einen Job gefunden innerhalb der Stadt. Und dann verdoppelten oder dreifachen Sie Ihr Einkommen. Das heißt, die Wohnung, die Sie früher mit 4 Leuten hatten, können Sie jetzt ganz locker mit 2 behalten. Und die ziehen eigentlich nicht weg. Und wie es eigentlich so mit dem Phasenmodell aussieht, dann sollten hier erst die Pioniere kommen und dann die Gentrifier. Das heißt, wenn wir jetzt das ausrechnen, müssten die Gentrifier kürzere Zeit Mieter sein als die Pioniere. Sind sie nicht. Sie wohnen länger da. Aber der Grund ist einfach, aus den Pionieren werden Gentrifier. Per Definition, weil der Unterschied zwischen den beiden Gruppen liegt eigentlich nur am Einkommen. Das ist der Hauptunterschied. Ja, und das Einkommen nach dem Examen, wenn ich Student bin, wenn ich einen Job habe, einen angemessenen Job und nicht gerade Taxifahrer werde, also das lassen wir jetzt mal beiseite, und dann können Sie sich das Ganze leisten, dann bleiben Sie, wo Sie sind. Gentrification ist diese bauliche Veränderung, ist einer der Hauptindikatoren. Und mit den baulichen Veränderungen kommen soziale Veränderungen in der Sozialstruktur, kommen funktionale Veränderungen und kommen Veränderungen in der Symbolik. Die Symbolik meint, dass es außerhalb von Köln wahrgenommen wird. Aber in Mülheim wird ja nicht mal die Veränderung so richtig innerhalb Kölns wahrgenommen. So ein bisschen, die Inseln werden wahrgenommen. In Köln übrigens hier auch, die Südstadt, die Kölner da, Trajanstraße,
die ist auch seit den 70er, 80er Jahren gentrifiziert. Ehrenfeld eben neuer, Nippes ist gentrifiziert, Leipziger Platz und da oben ist alles hoch gentrifiziert, ist alles abgeschlossen. Aber die Hauptstraße da auch nicht, Neusser Straße und so, dafür ist sie einfach zu laut. Und hier diese Gebäude natürlich auch eher nicht, die eignen sich nicht. Das sind so die 70er, 60er Jahre Bauten, vielleicht auch noch 50er Jahre. Das hier mit den Hotelpensionen Europa, ist alles noch sehr einfach, billig. Es geht eher da hinten, ein Stück weiter bei der nächsten Ecke. Ich kann ja mal gucken, wie groß die Wohnungen sind. Kann man ja abzählen über die Klingelschilder. Hat man so einen ersten Eindruck, unten wohnt niemand. 8 Parteien wohnen hier in dem Haus. Ist also nicht besonders groß. Auch so von der Struktur her, so kleine Balkone. Es sieht doch eher nach der hierarchischen Aufteilung der Räume auf. Also hier ist hierarchische Struktur und im anderen gibt es eben diese nicht. Das heißt, sie haben Räume, was sie in den Altbauwohnungen haben. Dass sie 3, 4 Räume haben, die alle mehr oder weniger gleich groß sind. Hier zum Beispiel bei der Hirschapotheke. Ne? Das ist schon ein Gebäude, was interessant wäre. Weil das ist ja noch ein Vorkriegsgebäude. Und das sind eher so die typischen Gebäude, wo Gentrifier reinziehen. Deutz hat ja nun wirklich diese Altbaugebäude wesentlich stärker als Mülheim. Und daher gibt es da einen Unterschied. Die Nähe zur Innenstadt in Deutz ist wesentlich dichter als hier. Hier kommt man gut rein, man nimmt die U-Bahn, ist in 10, 15 Minuten in der Stadt. Vom Deutz laufe ich über die Rheinbrücke und bin drinne, bin in der Altstadt. Und insofern ist Deutz vom Angebot her ein ganz anderes Angebot als Mülheim. Und es ist eben in der Gentrification eine Phase weiter. Hier ist der Beginn noch zu verzeichnen. Die Invasion, dass es beginnt, dass hier solche Gebäude sind, dass man anfängt mit Gentrification. Und in Deutz haben wir schon sehr viel weiter, da haben wir schon Gentrification. Hier ist vielleicht noch die Phase 2, längst noch nicht abgeschlossen. Und in Deutz sind wir schon in Phase 3. Ehrenfeld ist inzwischen auch Phase 3 und die Südstadt ist Phase 4. Also was stören könnte, weshalb es nur sehr bedingt in den Phasen abläuft, ist, dass die Bausubstanz einfach nicht ausreicht. Frankfurter Straße, da sind auch Häuser einzelne. Aber was hier passieren wird, das wird einzelne Straßenzüge hauptsächlich betreffen, einzelne Teilgebiete. Aber ich glaube nicht, dass es hier großflächig zur Gentrification kommt. Und wir hatten auch mehr erwartet. Und jetzt in den letzten 10 Jahren ist eigentlich weniger passiert. Es ist nur sehr partiell was passiert. In Deutz eine ganze Menge und hier wenig. Und es passiert in Mülheim nicht so viel wie befürchtet. Wenn ich mir die Geschäftsstruktur angucke, hat sich wenig verändert. Da war Nippes, war es eine ganz andere Veränderung. Eine ganz andere Welle, die da kam. Ehrenfeld ist eine ganz andere Veränderung mit den Geschäften passiert. So eine Art von funktionaler Gentrifizierung. Können Sie zum Beispiel bei Weingeschäften sehen, wenn die früher im Weingeschäft, als weiß ich, im Durchschnitt eine Flasche Wein für 3 Euro, 4 Euro verkauft haben. Und plötzlich haben sie alle Grand Crus da. Für 30, 40, 50 Euro. Und haben eine riesen Palette an Wein, die eben teurer sind oder sehr teuer sind. Und wenn der Cappuccino dann nicht mehr 2 Euro kostet, sondern 3,50, dann sehen sie, okay, das ist allmählich eine andere Klientel, die jetzt hier erwartet wird. Einfach eine Klientel, die auch die Summe bezahlen möchte und die dann sagt, okay, ich möchte ja ein bestimmtes Ambiente haben, ich möchte bestimmte Leute haben, ich möchte unter meinesgleichen sitzen. Wird zwar nicht so richtig gesagt, aber letzten Endes ist es so. Sie haben hier eine große Bandbreite, weil die nebeneinander leben, aber meistens nicht miteinander. Man hat hier die Bandbreite, man sieht hier alles, das sehen Sie hier auch, einfache Häuser, 50er Jahre, hier irgendwas Gentrifiziertes durchaus. Ich habe hier die Rheinnähe, die sehr beliebt wäre. Und sie leben nicht miteinander, sie leben nebeneinander. Sie leben in unmittelbarer Nachbarschaft in Mülheim, das ist richtig. Aber die Kontakte, dann würden die mit denen nicht reden, nicht kennen. Es kann durchaus sein, dass dieselben Leute das sind, die jetzt hier die Häuser bauen und dass die sagen, okay, wir wollen das für die attraktiv machen, wir bringen hier Galerien her. Wenn ich Investor wäre und sagen würde, okay, ich möchte, dass das hier attraktiver wird und teurer wird, würde ich dafür sorgen, dass das Umfeld attraktiv ist, dass da attraktive Geschäfte sind. Dann würde ich dafür sehen, wenn ich da helfen kann, dass ich da auch Galerien drin habe. Und notfalls gebe ich denen den Mietpreis statt für 20 Euro für 10 Euro oder für 8 Euro. um das Ganze attraktiv für die zu machen und diese Leute haben zu wollen. Ich meine, immer da, wo illegale Verhaltensweisen, Verdrängungen bei sind, ist es natürlich. Und da, wo man es ausnutzt, ist es natürlich nicht schön. Aber andererseits, die Alternative ist, es gab viele Viertel, die sind eben auch runtergekommen. Und von daher, also ich sehe das nicht nur negativ, zumindest in Deutschland. Wenn ich mir da die amerikanischen Versionen angucke, mit den Brutalverdrängungen, das ist natürlich nur negativ, ne? Ja, dass Leute einfach verdrängt werden, rausgeschmissen werden. Airbnb hat einen riesen Effekt in den Städten, in den innenstadtnahen Bereichen. Der ist wesentlich größer, als wir befürchten oder als von der Politik zugegeben wird. Der ist wesentlich größer. Da gab es ja mal die Aussage, es ist völlig bedeutungslos, Airbnb, weil nur 0,04% von irgendeinem Bauminister hat das mal gesagt, bei Airbnb ist. Das ist richtig und falsch zugleich, weil die alle konzentriert sind auf wenige Städte und da auf den innenstadtnahen Bereich. Hier einzelne noch und in Deutsch ist voll. Ja, die Airbnb ist eine Geschäftsidee, kann man zwei Sachen sagen. A, sie ist fantastisch, weil sie Milliarden einbringt. Und ich rede von Milliarden jetzt, ne? Die setzt die ganzen großen Hotelkonzerne unter Druck. Die haben früher, hier fingen sie an mit Airbnb, bedeutet ja Airbed, also Luftmatratze und Frühstück. Und der kann es bei mir ein Zimmer mit haben. Ne? Und ich nehme mal 50 Euro oder 40 Euro pro Nacht. Und das ist ja längst nicht mehr mit Airbnb. Airbnb oder Fevo Direkt sind ja nur noch Wohnungen, wo die Leute jetzt einfach sagen, ich habe hier eine Wohnung, die vermiete ich Ihnen. Die wird jetzt schön ausgestattet und kostet ja halt 200, 300 Euro am Tag. Nämlich 100 Quadratmeter. Und da haben die Städte, nicht nur in Deutschland, im Ausland noch mehr, Barcelona oder so, haben da ein Riesenproblem. Da haben sie ja schon 10%, 20%, 30% in einigen Gebieten, wo in einzelnen Häusern, wo nur noch Airbnb drin steckt. Und damit ist eine Wohnraumverknappung ganz massiv. Ne? Und es ist genau da, wo die größte Nachfrage ist, innenstadtnaher Bereich, schöne Wohnungen. Und insofern ist Airbnb hier in Mülheim noch nicht viel, aber einmal Apartment. Und da kann natürlich auch ein ganz normaler Name dran stehen und da ist auch ein Apartment hinter. Das ist auch eine Bewegung und dadurch wird das natürlich auch alles teurer. Ne? Ja, also in Deutschland ist es ganz anders wieder als Amerika. In Amerika ist die Planung, dann sollen die Profite da sein, vielleicht 2 Jahre. In Deutschland müsste man 10, 15 Jahre planen. Und das ist ein Grund, weshalb wir noch nicht so viele internationale Investoren haben, wie wir haben würden, wenn sie das kurzfristiger alles möglich wäre, was zum Glück nicht möglich ist. Da hinten zum Beispiel, wo Neubauten sind, da ist natürlich ausländische Investoren drin, weil da lässt sich kurzfristig Geld mitmachen. Das heißt, ich sehe zu, dass ich da ein Grundstück kriege, sehe zu, dass ich da was Tolles baue, was im oberen Preissegment ist. Der untere Preissegment interessiert überhaupt keinen Bauträger. Insofern ist das Ganze, was da die Stadt oder die Städte da wollen, ne, wir müssen mehr bauen. Im unteren Segment baut niemand, weil ich damit keine Gewinne mache. Warum sollte ich hier bauen, wenn ich keine Gewinne mache? Also für einen Unternehmer. Na, und da habe ich gar keinen Anreiz zu. Also baue ich nur da, wo ich Gewinne mache. Hier zum Beispiel da vorne am Rhein. Da mache ich dann meine Gewinne. Wenn ich dann sagen müsste, okay, ich kann die Wohnung als Sozialwohnung vermieten, 30 Jahre Mietpreisbindung oder 20 Jahre, je nach Stadt. Ach, das interessiert mich nicht. Was die Leute interessierte, was sie in Berlin interessiert hatte, und da hat ja der Senat alles verkauft, ne? Die haben ihre ganzen Wohnungen weggegeben an Immobilienhaie, und anders ist es nicht auszudrücken, an Immobilienhaie. Na, dann haben sie die verschleudert und dann wundern sie sich, wenn sie die dann teurer vermieten, sanieren und teuer vermieten. Und Vermietung im Augenblick ist so, da lohnt sich die Modernisierung. Man muss unterscheiden zwischen Modernisierung und Sanierung. Sanierung ist, wenn was kaputt ist, muss es instand gesetzt werden, kann ich es nicht umsetzen auf die Miete. Modernisierung, was weiterhin erlaubt ist, darf ich mit 11% der Kosten pro Jahr umsetzen. Das heißt, nach 9 Jahren habe ich meine Kosten wieder drin, wenn ich Inflation dazu rechne nach 10, 11 Jahren. Das heißt, eine Modernisierung, die lohnt sich. Mit 10.000 kommt man nicht aus pro Wohnung. Man muss rechnen, wenn ich es jetzt richtig modernisiere, kostet mich das so um die 500 Euro pro Quadratmeter. Und dann bin ich beim 5-fachen Preis, ne, für die Wohnung. Und jetzt haben wir das Problem mit der Verdrängung. Das ist jetzt wirklich ein Problem, dass sich dadurch, durch diese Modernisierungsmaßnahmen, die weiterhin nicht verboten sind, die weiterhin vom Staat gefördert werden, weil die wollen, dass zum Beispiel hier diese Abdichtungen sind, Wärmeisolierungen kommen. Und das sind ja Modernisierungskosten in der Regel. Und damit wird was anderes verbunden, hauen sie neue Heizungen rein. Die Leute wollen das und plötzlich sind die Mieten doppelt so hoch. Und jetzt haben die Leute wirklich Probleme, müssen zum Teil wegen dieser hohen Mieten ausziehen. Es ist keine Mieterhöhung, es ist nur eine Umsetzung der Modernisierungskosten. Das zählt nicht als Mieterhöhung. Fällt nicht unter Mieterhöhung und der Statistik ist auch keine Mieterhöhung, weil es die Umlage der Kosten einer Modernisierungsmaßnahme ist. Und dann haben Leute riesige Probleme. Und jetzt ist das nächste Problem, wo sollen sie hin? Angenommen, sie hatten hier eine günstige Wohnung in Mülheim und haben dafür 600 Euro bezahlt für 70, 80 Quadratmeter. Und jetzt wird das modernisiert, diese Wohnung. Und jetzt kostet sie nicht mehr 600, jetzt kostet sie 1200 oder 1000. Also eine massive Mietpreissteigerung, die durchaus zu einer Verdopplung werden kann. Und jetzt haben die Leute die Möglichkeit, A, auszuziehen, eine andere Wohnung zu finden. Das Problem ist, wenn sie in einer ähnlichen Gegend eine neue Wohnung finden wollen, zahlen sie deutlich mehr. Weil durch den Auszug, bei Neueinzug, werden die Mietpreise massiv gesteigert. Das heißt, sie müssen entweder die Gebiete völlig verlassen, ganz woanders hingehen, in eine wesentlich schlechtere Wohnung gehen, oder sie akzeptieren die Mietpreiserhöhung, was die meisten übrigens machen, auch wenn sie es sich eigentlich nicht leisten können. Das heißt, was machen diese Leute? Sie verzichten auf ihren Urlaub. Sie werden aus anderen Bereichen ihres Lebens verdrängt. Insofern gibt es eine Verdrängung, auch in Deutschland. Aber das ist eigentlich weniger eine Verdrängung aus dem Wohnraum als eine Verdrängung aus dem Lebensstil. Und die kommt durch diese Modernisierungsmaßnahmen. Also nicht durch, indirekt sind es natürlich für die Leute, sind es natürlich Mietpreiserhöhungen. Aber eigentlich ist es keine in der Statistik. Ja.